Achtung, in einer halben Stunde ist Auftritt in Amsterdam und ich sitze zu Hause auf meiner Couch in der Jogginghose und denke mir, nein, kann nicht sein, ich habe mir gerade eine Pizza bestellt.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge Glanzgespräche. Mein heutiger Gast ist der Trompeter und Opus-Klassik-Preisträger Simon Höfele. Wir sprechen über Atmung als zentrales Element des Blechblasens, über Motivation, Social Media und Grenzgänge, darüber, warum Wassertrinken nicht nur gegen Langeweile hilft und warum sein digitaler Kalender Simon auch trotz Corona auf Trab hält. Und einen kleinen Tipp habe ich schon vorweg. Vergesst nicht, Simons tollen Instagram-Account zu abonnieren. Das lohnt sich sehr. Glanzgespräche findet ihr natürlich auch bei Instagram. Aber jetzt ganz viel Spaß mit einer Stunde Glanzgespräch und Simon Höfele. Hallo lieber Simon, herzlich willkommen bei Glanzgespräche. Ich freue mich total, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen.
Hi, freut mich sehr.
Erzähl doch mal, wo du gerade steckst und von wo aus du das Gespräch mit mir aufzeichnest.
Also ich stecke gerade, so wie eigentlich die ganzen anderen Lockdowns, in Karlsruhe. Mittlerweile in meiner neuen Wohnung. Ich habe im ersten Lockdown noch in einer anderen Wohnung gewohnt. Aber nach wie vor in Karlsruhe, in meiner Wahlheimat. Da habe ich studiert und lebe seitdem. Und genau, und hier genieße ich heute mal ausnahmsweise das schöne Wetter.
Ach, das ist schön. Ja, bei uns ist es leider nicht ganz so toll. Aber Karlsruhe ist sowieso, glaube ich, ganz gut gesegnet mit schönem Wetter, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, laut dubiosen Quellen, keine Ahnung, woher man das immer hört, aber man sagt, man munkelt, dass Karlsruhe die Stadt mit der zweitmeisten Sonneneinstrahlung in Deutschland sei, nach Freiburg. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber könnte Sinn ergeben.
Ja, ich habe das auch schon mal gehört. Ist auf jeden Fall ein guter Grund, um dort zu leben, würde ich sagen. Gebürtig kommst du aber nicht daher, oder?
Nein, gebürtig komme ich aus Darmstadt und das ist zwar nicht so weit weg, aber kein Aber, ja.
Ja, schön. Super. Ich spreche immer ganz gerne auch über die Anfänge der Gäste, die hier da sind, also über die Anfänge der Musik in dem jeweiligen Leben. Mhm. Und ich weiß, deine Eltern sind beide Musiker. Warum ist es genau die Trompete geworden? War das Zufall?
Also meine ganze Familie, wie du schon richtig gesagt hast, sind alles Musiker. Aber keiner davon hat die Trompete gespielt. Es war jetzt bei mir auch weniger die Rebellion, die ich daheim anzetteln wollte, dass ich gesagt habe, nein, ich spiele kein Holzblasinstrument, so wie ihr alle, und werde hier der laute Trompeter. Könnte man meinen, so war es nicht.
Alles Holzbläser sonst?
Alles Holzbläser, ja. Mein Onkel ist Oboist und Englischhornist im HR, mein anderer Onkel ist Soloklarinettist in der Deutschen Oper, mein Papa ist Fagottist in Darmstadt.
Na, Wahnsinn.
Und meine Mutter Flötistin. Und ja.
Genau. Da musste man ja auch mal was ändern.
Richtig, oder? Richtig. Nein, ich weiß nicht. Also ich glaube, vielleicht war das unterbewusst, ganz, ganz, ganz unterbewusst. Aber ich weiß jetzt nicht, wie tiefgreifend mein Unterbewusstsein dahingehend mit 5 Jahren ausgeprägt war. Zumal ich ja eine ganz tolle Umgebung hatte. Ich durfte alles tun. Ich hätte alles auswählen können. Und wenn es die größten, kompliziertesten, zu transportierendsten Instrumente gewesen wären. Ich glaube, meine Eltern hätten da gesagt, ja, natürlich darfst du, keine Ahnung, Kontrabass oder Harfe spielen. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger mitzunehmen als eine Trompete. Aber letztendlich war es so, dass mein Papa auf eBay eine Fanfare ersteigert hat, die eigentlich nur zu Dekozwecken zum an die Wand hängen gedacht war. Und ja, ich war halt klein und ein kleiner Bub, der die Trompete dann von der Wand gerissen hat und drauf rumgetrötet hat. Ach, cool. Und dann wollte ich unbedingt Trompete spielen. Ich musste dann 2 Jahre warten, weil dann ganz typisch Anfang der Schulzeit mir die Schneidezähne, die Milchzähne rausgefallen sind. Dann sah ich kurzzeitig so aus wie so ein kleiner Chet Baker, muss man fast sagen.
Aber das hast du abgewartet quasi? Oder
genau,
dann
das habe ich dann abgewartet.
Abgewartet, okay. Abgewartet, ich habe ohne Zähne gespielt. Ich hatte Ich hatte oben keine und unten keine. Irgendwie ging es trotzdem. Es hat sich wahrscheinlich nicht sonderlich schön angehört.
Oh, wow. Und also du hast du dann auch gleich Horn angefangen?
Ja, mit 6. Und dann fielen eigentlich gleich die Zähne raus. Und dann sieht man irgendwie, das sieht, glaube ich,
gleich so viel gedrückt, dass du
ja
die Zähne ausgedrückt
direkt
hast.
Direkt die Zähne ausgefallen.
keine Ahnung, vielleicht, also ich habe es ja nicht am eigenen Leib miterlebt. Mir wurde gesagt damals, ich soll lieber warten. Was ich auch aus heutiger Perspektive verstehen kann, ich meine, wenn man Glück hat, vielleicht so wie bei dir, dann funktioniert das vielleicht, aber quasi anfangen, dann Pause machen, weil die Zähne ausgefallen sind, beziehungsweise weil man nicht mehr spielen kann und dann nochmal anfangen, quasi mit so einem Jahr später. Ich weiß nicht, wie viel das dann bringt. Also, aber ja, ich habe auch, ich muss auch sagen, bis dato habe ich auch noch von keinem Blechbläser gehört, der ohne Zähne angefangen hat. Deswegen dachte ich, das ist halt so. Aber scheinbar ist das nicht so, wenn du das Gegenbeispiel dafür
Ja, ich habe auch zwei kleine Schülerinnen. Die eine ist jetzt 8, die andere ist noch kleiner. Und die 8-Jährige, die hat auch mit 6 angefangen und die hat das gar nicht in Frage gestellt. Das fand ich total lustig. Der sind oben Hammer. Die Schneidezähne ausgefallen und die hat jetzt gar nicht so gesagt, ach, jetzt kann ich nicht mehr Horn spielen, sondern die hat das einfach straight durchgezogen. Ich glaube, früher gab es schon, ich weiß, als ich angefangen habe, gab es auch die Bedenken, ob es nicht besser sei, auch für die nachkommenden Zähne, dass man quasi wartet, bis die neuen Zähne da sind. Aber mein Papa, der unterrichtet auch ganz viel kleine Nachwuchsschüler und der zieht das immer gnadenlos mit denen durch. Also von daher, glaube ich, funktioniert das grundsätzlich schon, theoretisch.
Ja, offenbar. Und ich meine, ich bin auch das beste Beispiel dafür, dass es total egal ist für die nachkommenden Zähne, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich keine schönen Zähne habe. Zwar sehr gesund, aber alles ein bisschen mit Abstand dazwischen. vor allem die Schneidezähne. Also für meine Weisheitszähne ist es super, weil die alle noch drin sind.
Hast du auch nie Zahnklammer getragen quasi?
Nein, das war ganz toll. Ich hatte so eine richtige, muss man schon fast sagen, so eine Hippie-Zahnärztin, die jegliche Eingriffe abgewehrt hat und gesagt, nein, solange es nicht zwingendst notwendig ist, eine Zahnspange zu tragen, ob locker oder fest, werde ich niemals eine verordnen. Und da meine Zähne immer gesund waren und im Zweifel ist, glaube ich, rein gesundheitstechnisch ein bisschen zu viel Platz besser als zu wenig, weil
das
du halt
stimmt.
einfach im, natürlich mit der Zahnbürste zwischen in jede Lücke kommst. Das ist natürlich
ein Vorteil. Und, ich glaube auch, dass es manchmal bei Blechbläsern, ich kenne mehrere Blechbläser, die vorne zum Beispiel auch eine kleine Zahnlücke haben zwischen den Schneidezähnen. Und ich glaube auch, dass sich das sogar oft sehr positiv auswirken kann. Ich weiß nicht warum,
vielleicht.
Aber ich glaube, sobald man was verändern würde, manchmal, sagen wir auch nachträglich, gibt Leute, die nachträglich noch Zähne korrigieren, dass das richtig was verändern würde, auch so im Luftfluss und so.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich war auch im Nachhinein immer, natürlich war mir das bewusst, dass ich schönere Zähne haben könnte. Aber die Überlegung, dass ich mir irgendwann, ich meine, man kann sich ja auch eine Zahnspange eben mit 13, 14, 18, es gibt ja Leute, die im Erwachsenenalter lang eine feste Zahnspange tragen, das hat ja an sich keine zeitlichen Grenzen, glaube ich.
Nee,
es war aber nie angedacht von mir, weil ich eben die Angst im Hinterkopf hatte, oh Gott, wenn sich da irgendwas verändert, dann kann ich nicht mehr spielen.
Und wir reden jetzt ja auch nicht von irgendwas, was auffällig wäre, also von daher ist ja alles gut,
ja,
würde ich
und
sagen.
Selbst wenn, also ich meine, ja. Es darf sich jeder das Bild von mir machen, was er machen möchte,
genau.
Solange ich mich morgens im Spiel angucke und denke, ja, passt
eben.
Irgendwie, ist es, glaube ich, ist alles gut.
Das ist das Allerwichtigste, ja. Also jetzt sind wir direkt mal ins Zahnarzt-Business eingestiegen. Da wollte ich eigentlich gar nicht so
Halbwissen.
Hin. Aber die Fanfare war es, ja, die dein Papa gekauft hat.
Genau.
Hast du die Wahl jemals bereut, gerade so im Holzbläser-Kontext? Also ich habe öfter mal so gedacht, gerade später im Studium und so, ehrlich gesagt hat mein alter Professor, der hat das immer mal provoziert und gesagt, ach, wenn Ihnen das hier alles zu anstrengend ist, kaufen Sie sich einen Fagott, üben 2 Wochen und fahren Sie zum Probespiel. Das fand ich immer eine ganz
also, das sag ich meinem Papa.
Da wollte ich gerade sagen, das hören Fagottisten natürlich auch nicht so gerne. Aber war das immer, also nie dran gezweifelt, immer die richtige Wahl, oder?
Ja, also ich habe da ehrlich gesagt nicht sonderlich viel drüber nachgedacht. Ich hatte viel Glück, alle meine Lehrer waren ganz toll und haben mir die Freude an der Musik vermittelt. Und es war also von daher, es lief irgendwie immer und ich hatte Spaß dran. Also von daher gab es auch gar keinen Grund, das für mich jetzt zu hinterfragen.
Ja. Und was hat dich so in deiner Jugend am meisten motiviert? Oder gab es auch Motivationshänger, so gerade, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 14, 15, 16 ist? Hast du Jugendorchester gespielt?
Oh ja, ich habe ganz, ganz, ganz viele Jugendorchester durchgemacht. Also von LJO bis Gustav Mahler Jugendorchester über jegliche Orchester, die man sich dazwischen vorstellen kann, habe ich alles mitgemacht. Das war großartigst und ich würde es auf gar keinen Fall irgendwie missen wollen, weil eben auch im Nachgang, wenn ich mir überlege, wie viele tolle Freunde und Musikerkollegen ich da kennengelernt habe, die man bis heute in jedem Orchester immer wieder trifft, das ist der Wahnsinn. Und diese Freude am Orchesterspielen, die war halt von seitdem ich 12 war da und das ist wirklich einfach großartig. Sowieso mit anderen Musik zu machen, immer eine tolle Idee.
Ist schon eine tolle Sache, finde ich, in der Jugend, diese Jugendorchester. Also ich muss sagen, bei mir war das so Nummer eins Motivationsgrund, glaube ich, den Weg weiter, immer weiter dran zu bleiben und den Weg einzuschlagen zum Berufsmusiker.
Absolut, ja. Ich meine, man wächst daheim auf, gerade wenn man eine Musikerfamilie hat und dann hört man die ganzen Sinfonien oder an Weihnachten eine Hamollmess oder ein Weihnachtsoratorium und dann sitzt man irgendwann im Orchester und spielt halt selbst mal Bruckner 7x5 oder sowas und denkt sich, yes.
Ja, ist schon echt cool, das stimmt.
Und das ist schon, das war toll.
Ja, schön. Ich habe in irgendeinem Interview dann gelesen, dass du es irgendwann mit der Schule hast sein lassen, habe ich gehört. Und da musst du ja schon relativ früh den Punkt gehabt haben, zum einen so, ja, ich will Berufsmusiker werden und zum anderen aber auch das Vertrauen, ich schaffe das. Hattest du schon immer auch die Vision, das als Solist zu machen? Oder wie war das, als du beschlossen hast, irgendwie keine Schule mehr zu machen und dich voll der Trompete zu widmen?
Also die Vision, das als Solist zu machen, das hatte ich damals noch gar nicht. Und das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Und ich finde, das möchte ich mir auch ehrlich gesagt so beibehalten, dass ich da so ein bisschen ins Unbekannte stolpere. Gerade jetzt durch die ganze Covid-Situation hat man, glaube ich, gemerkt, dass so eine gewisse Flexibilität gar nicht so schlecht ist. Nicht, dass man sagt, ich habe meinen 5-Jahres-Plan und das muss so laufen. Und wenn das nicht so läuft, dann whatever. Nicht schlimmstenfalls mache ich mich selbst nur damit kaputt, aber ich meine, da macht man sich selbst damit kaputt und sein Mindset. Deswegen keine Ahnung, was da noch so kommen mag. Ich wollte einfach Musik machen, ich wollte Trompete spielen und in der Schule dachte ich mir irgendwann, Mathe und Physik verstehe ich einfach so gar nicht mehr. Ich lasse es. Und im Nachtrag würde ich natürlich sagen, natürlich, Abitur machen, bestes Ding ever.
Ja.
Nicht ever, aber es ist auf jeden Fall eine solide und gute Grundlage, die ich jedem ans Herz legen würde.
Ja.
Auch mir selbst im Nachhinein. Aber mein Gedankengang war einfach einigermaßen pragmatisch und logisch, weil ich mir dachte, okay, ich könnte das Abi schaffen, wenn ich wollte, hätte ich mich halt anstrengen müssen. Dann dachte ich mir, okay, müsste ich mich eben anstrengen, das ist der springende Punkt, will ich nicht. Hausaufgaben machen und lernen, das war wirklich keine große Lust. Und dann habe ich entgegengerechnet, wenn ich jetzt anfange zu studieren, dann habe ich mehr oder weniger meinen Bachelor. Wenn die anderen Kollegen aus der Schule dann anfangen zu studieren. Und für mich war das damals ein ganz großes Plus. Im Nachhinein mag man vielleicht sagen, dass die Studienzeit vielleicht schön ist, wenn die ein bisschen länger dauert. Ich habe es einfach ein bisschen im Spurt durchgemacht. Also im Nachhinein ist es schön, noch als Student zu gelten, obwohl man es vielleicht jetzt nicht mehr tut. Und dann habe ich, ich war schon Jungstudent in der Hochschule in Karlsruhe und habe dann einfach meinen Lehrer gefragt, Reinhold Friedrich, wie es aussähe, ob es denn möglich wäre, im doppelten Konjunktiv, falls ich die Schule abbrechen würde, wie denn die Chancen stünden.
Ja,
und dann,
sehr gut verwendet übrigens. Hervorragend.
Danke. Ich habe mich angestrengt, das hab ich abgelehnt aus dem Teleprompter. Dann kam da, glaube ich, einigermaßen positive Rückmeldung und dann dachte ich, jo, gut, das war's dann, Frau Kutschemba, meine Mathelehrerin, habe ich dann, das war's dann leider.
Ja.
Also,
ich meine, der Erfolg gibt dir ja irgendwie auch recht, ne? Also ich habe es mal ein bisschen aufgeschrieben, neben irgendwie sämtlichen Nachwuchsförderungsprogrammen hast du bei diversen Konzerthäusern warst du quasi Artist in Residence, wenn man das so sagen kann, hast den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen, hast letztes Jahr den Opus Classic gewonnen, Trompetenkonzerte wurden schon für dich geschrieben. Ich meine, das ist ja was, auf das man mit viel Stolz zurücksehen kann und ich denke, da wird noch sehr, sehr viel mehr kommen. Wie ist das jetzt gerade? Du hast die Zeit angesprochen, Corona, die ist wahrscheinlich auch wahnsinnig viel weggebrochen. Bist du quasi als Solist dann sehr besorgt in dieser Zeit? Wie gehst du damit um, auch jetzt so lange nicht spielen zu können, so wenig Konzerte spielen zu können? Kriegst du es ganz gut ausgeglichen?
Also die Situation zurzeit, die ist natürlich in allererster Linie für alle schlimm. Also nicht nur für Musiker. Ich finde, das verliert man manchmal aus den Augen.
Das stimmt, ja.
Mir geht es sehr gut in der Pandemie, muss ich sagen. Mhm. Gerade als freischaffender Solo-Selbstständiger muss man normalerweise wirklich schauen, dass man, wie man irgendwie noch die Miete zusammenkratzt. Natürlich geht es mir finanziell nicht blendend. Vor Corona war es natürlich eine komplett andere Situation.
Ja.
Da ich aber keine Familie durchfüttern muss.
Ja.
Und in einer, sagen wir mal, Lebenskosten günstigen Stadt in Deutschland lebe, Karlsruhe ist einfach kein München, Hamburg oder Berlin,
ja.
Geht es einigermaßen. Ich habe jetzt eine neue Wohnung, in der ich auch gut üben kann. Ich habe Glück, dass ich mein, also ich habe immer noch genug zu tun. Ich habe letztes Jahr während der Pandemie im Sommer, ich war in Grafeneck, habe da, gut, hätte spielen sollen, dann ist das Konzert ironischerweise wegen Regen ausgefallen. Das war auch abartig. Da saßen 1250 Leute, Mann. Und ich war schon auf dem Weg in die Bühne, wo hat mich jemand zurückgezogen und gesagt, stopp, es hat gerade ganz angefangen zu regnen, warte mal kurz. Und dann stand ich draußen, Uraufführung von einem Konzert mit Orchester fürs Tonkünstlerorchester Wien und ich. Und dann stand man da und dachte, ach so, jetzt regnet sich das hier ein. Ah, jetzt sagen wir es ab, aber nicht wegen Corona, sondern weil es regnet.
Im Ernst? Mal was Neues.
Das einzige Konzert mit Wahnsinn. Wirklich Live-Publikum, weil es ja draußen stattfindet in Grafeneck, beim Grafeneck-Festival. Und das war die, das war Slapstick-Comedy. Das war unglaublich. Ja, was, aber egal. Also ich habe tolle Möglichkeiten gehabt wie sowas. Oder dass ich selbst in der Wigmore Hall noch Rezital gespielt habe Ende September. Und oder dass ich mein erstes Konzert als Artist in Residence bei den Duisburger Philharmonikern im Oktober habe spielen können. Also ich habe wirklich verhältnismäßig immer noch viel zu tun gehabt. Man mag sagen, okay, es ist entweder besonders bitter, weil das jetzt meine vollste Saison gewesen wäre. Oder man kann sagen, ja gut, perfekt, das ist genau die meistbeschäftigste Saison von mir getroffen hat, weil dadurch ich natürlich quasi bei dem einen oder anderen Vertrag dann noch ein Ausfallhonorar bekomme, beziehungsweise die Konzerte werden nachgeholt oder gestreamt oder es kommen tatsächlich eben neue Konzerte noch spontan dazu, wie das in der Wigmore Hall und CD-Produktionen finden ja eh statt, das ist dann auch noch eben gewesen mit meinem Label und das ist insofern Alles gut, aber ich glaube, ich komme hier vom Hölzchen aufs Stöckchen und habe deine eigentliche Frage vergessen.
Nee, alles gut. Darum ging es im Prinzip auch ein bisschen, wie es dir so in dieser Zeit ging. Kommt in solchen Zeiten jetzt gerade, wenn Solokonzerte wegbrechen, also die Idee schon bei dir auf, auch eventuell Probespiele zu machen? Oder würdest du sagen, so das Thema Orchester ist für dich überhaupt kein Thema?
Letztendlich hängt man ja in derselben Bubble. Und letztendlich wird auch die Frage der Subventionierung von Orchestern nach Corona eine andere sein als vor Corona. Gut, was ist nach Corona? Aber sagen wir mal nach der ersten Zeit, ne? Mit Corona, wie auch immer. Von daher, ich weiß nicht, das mag jetzt sehr schwarzmalerisch klingen, ich weiß nicht, ob es unbedingt der glorreiche goldene Weg immer ist, quasi die Stelle anzustreben. Und auf der anderen Seite steht, dass der verdammnisgeweihte Weg der Solo-Selbstständigkeit im Musikbereich. Ich glaube, das wird sich annähern und vieles wird sich verändern. Wie genau, da gibt es andere Fachmänner, Fachfrauen für. Ich bin da niemand, der große Prognosen abgeben kann, aber so der generelle Konsens, wenn man mit Leuten spricht, die davon Ahnung haben, geht schon dahin zu sagen, dass man raushört, oje, generelle staatliche Subventionierung wird hart werden. Ob sich das so, ob das so weitergeht wie davor, ist eben die Frage, auch die Frage nach Relevanz, was bringt man denn genau mit für die Gesellschaft? Was macht man denn? Oder warum werden dieselben Häuser, die seit 50, 100 Jahren, weiß Gott wie lange, subventioniert. Warum werden die subventioniert? Ich sage überhaupt nicht, das hört sich jetzt so an, als ob ich gegen diese Subventionierung bin. Ich fände es toll, wenn diese Subventionierung noch viel größer wäre. Aber dass man diese kritische, ich glaube, die kritischen Fragen werden hart kommen. Und
auf
dann
jeden Fall, ja.
Wird, glaube ich, für den einen oder anderen leider eng werden, auch wenn es ganz, ganz, ganz dramatisch und bitter und sicher auch ungerecht werden wird. Aber ja, ich glaube, diese Long-Covid-Folgen im Musik-Business-Bereich, die werden erst kommen. Und ob man jetzt Probespiele machen sollte, erstens, welche Probespiele?
Richtig, das ist natürlich klar. Es wäre jetzt nur grundsätzlich die Frage, ob du mit dem Gedanken spielst. Aber du hast natürlich recht, es wird wahrscheinlich auch die staatlich subventionierten Orchester treffen. Die Folgen sind ja gar nicht abzusehen. Ich glaube, dass wir jetzt noch ganz am Anfang davon stehen, was eigentlich für ein Rattenschwanz in der ganzen Situation hängt. Und du bist ja auch total umtriebig. Also ich finde ja, ich habe das ein bisschen beobachtet, du bist viel auf Social Media unterwegs. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch vielleicht der Schlüssel ist, dass man, so wie du das machst, irgendwie versucht, sich wirklich gefühlt, finde ich, dass du dich breit aufstellst. So, ne? Also ich finde, du hast einen ganz tollen zum Beispiel Instagram-Account. Jetzt nicht, dass das jetzt irgendwas darüber aussagen würde, was du auf der Trompete machst, aber abgesehen davon, dass es wirklich einer der schönsten Accounts ist von klassischen Musikern, die ich kenne, was natürlich damit zu tun hat, dass du ein toller Fotograf bist. Aber genauso wie du irgendwie regelmäßig auf Clubhouse zu hören bist und deinen Instagram-Account bespielst und auch, ja, sagen wir, mit der Community interagierst, du wirst wahrscheinlich schon unterschreiben, dass das heutzutage wahrscheinlich schon auch eine ganz wichtige Komponente ist, dass man da im Gespräch bleibt und sich vernetzt.
Ja und nein. Also ich glaube, da sind vielleicht alles super langweilige Antworten, die ich jetzt hier gebe. Aber
nee, überhaupt
dieses,
nicht.
Diese Frage, ob man nur erfolgreich sein kann, wenn man auf Instagram ist oder wenn man mindestens so erfolgreich wie Igor Levit auf Twitter ist, das ist, glaube ich, das hat im Endeffekt alles mit allem und nichts zu tun, weil ich kenne so viele Leute, die unglaublich erfolgreich sind auf Instagram, und das ist ja auch toll. Und auf der anderen Seite kenne ich so viele Leute, die gar kein Instagram haben und es sich verwehren, die trotzdem toll sind. Ja. Also offenbar funktioniert das auch ohne. Das beste Beispiel ist zum Beispiel jetzt meine absolut geniale Klavierpartnerin Elisabeth Braus, mit der ich mein neues Album aufgenommen habe. Die hat kein Instagram, nichts. Ich glaube, hat mal gerade so eine private Facebook-Seite, aber das war es dann auch. Sie hat ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, dass sie das nicht haben möchte.
Ja.
Und trotzdem hat sie einen wahnwitzig großartigen Lebenslauf. Also das steht wirklich im krassen Gegenteil zu dieser quasi non-existenten Social-Media-Appearance. Jetzt fällt mir das deutsche Wort leider nicht ein.
Präsenz, oder?
Präsenz, genau, danke.
bitte.
Ich finde es unglaublich erfrischend. Ich finde das eigentlich ganz toll. Ich bin viel zu viel auf Instagram.
Das ist natürlich das andere Problem. Aber andersrum gefragt, hast du denn schon mal das Gefühl gehabt, dass Engagements oder Projekte zustande kamen, dadurch, dass du auf Instagram oder Facebook oder Clubhouse aktiv bist?
Ja, absolut.
Schon
total.
Auch, oder? Ja.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Aber im Endeffekt, ob ich jetzt eine richtig tolle Mundpropaganda habe oder die über Social Media ausführe, ja, letztlich macht es nicht die Quantität aus, sondern erstmal die Einzelperson, die mich dann einladet oder mit der ich dann zusammenspiele oder wie auch immer. Ich glaube, Musik und Kunst ist eh schwer greifbar, oder zumindest die Essenz von Musik, jetzt mal abgesehen von technischer Brillanz und Co. Sowas kann man, also Technik und Co. und kleine Goodies, quasi kleine Teaser oder Trailer, die kann man gut auf Social Media verwenden und auch vermarkten. Es ist eben eine gute Vermarktung, aber die Essenz von Musik, die wir ja immer behaupten, so wichtig zu sein scheint, die es ja auch ist, würde ich total unterschreiben. Ich glaube, die kann man schwer mit Social Media richtig festhalten oder sich dadurch richtig kommunizieren.
Das auf jeden Fall nicht. Nee, das
genau.
Stimmt.
Und dann ist es irgendwie dann auch wieder ein Stück weit irrelevant, glaube ich.
Ein Stück weit ist es auf jeden Fall irrelevant. Aber es ist natürlich schon auch ein Medium, um im Gespräch zu bleiben, um auch mit anderen zusammen im Gespräch zu bleiben. Aber natürlich spielen sich die Konzerte auch nicht allein davon. Und wie du sagst, es muss auch jemand da sein, der einen dann bucht oder der irgendwie Interesse daran hat und was daran sieht. Apropos Konzerte spielen, momentan, wie gehst du mit deiner Kondition um? Hast du einen Tipp, wie man sich gerade motivieren kann zu üben, wenn man nicht so viel zu tun hat? Was machst du, um dich zu motivieren?
Einfach ein Stück weit tatsächlich den Kopf ausstellen und versuchen so zu tun, als ob es keine Pandemie gäbe. Genau, ich motiviere mich beim Üben derzeit eigentlich so damit, dass ich meinen Google-Kalender schaue und quasi …
Wenn es so ist.
Genau. Und dann tue ich so, als ob diese Konzerte denn noch stattfinden würden, weil … Es ist zwar brutal, weil ich weiß, okay, jetzt wäre ich eigentlich dort auf der Bühne und da wäre jetzt das und hier dort und bla bla bla.
Ja.
Und letztendlich kann ich das aber eh nicht umgehen, weil ich automatisch von meinem Google-Kalender, ich weiß nicht, wie man es ausstellen kann, kriege ich immer Push-Notifications nach dem Motto, Achtung, in einer halben Stunde ist Auftritt in Amsterdam und ich sitze zu Hause auf meiner Couch in der Jogginghose und denke mir, nein, kann nicht sein, ich habe mir gerade eine Pizza bestellt. Also,
Okay, aber das ist ja ganz gut eigentlich, um sich auszutricksen, theoretisch. Also um so ein bisschen eine Art Normalität walten zu lassen.
Genau. Und dieses, also ich habe keinen, eben, ich habe nicht meinen, ich wache nicht auf und weiß, okay, ich habe in 2 Jahren dieses Konzert, deswegen muss ich mich jetzt schon darauf seelisch vorbereiten, sondern das ist bei mir eh alles so, oh Gott, was ist nächste Woche? Wo sind die Noten? und dann falle ich da überall so ein bisschen rein. Es hört sich jetzt an, als ob ich total unvorbereitet in alles reingehe. Das versuche ich partout zu vermeiden natürlich.
Ja.
Ist mir bisher auch ganz gut gelungen, aber gerade dieses ins Ungewisse stolpern, das, was ich vorhin schon gesagt habe, das hilft mir auch tatsächlich beim Üben ein Stück weit.
Ja, es hält ja auch fit und frisch, wenn man sich immer wieder auf neue Situationen relativ kurz einstellen muss. Ich habe ein paar Videoausschnitte von dir gesehen und habe dabei gesehen, dass du, korrigiere mich, wenn das anders ist, aber dass du dich sehr auf deinen Atem fokussierst, beziehungsweise sehr aktiv atmest. Habe ich das richtig erkannt?
Absolut, ja.
Hast du das gelernt, richtig? Oder hast du dir selber beigebracht? Hast du eine eigene Art von Atmung? Oder wie, was ist Atmen für dich?
Also ich glaube, letztlich hat jeder und jede eine eigene Art zu atmen. Es gibt immer viele Wege nach Rom. Den Großteil dessen habe ich mir natürlich abgeguckt von meinem Professor, von Reinhold Friedrich und vor allem Christian Steenstrup, der einfach der Godfather für Breathing Exercises und für die ganze Chikowitz und Arnold Jacobs Schule ist. Also ist nicht nur so ein cooler Typ, sondern einfach auch ein fantastischer Professor und Lehrer und Pädagoge.
Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihm so in meiner Wohnung so einen kleinen Schrein baue. Ja, weil ich muss sagen, also ich glaube, ich hätte meine Stelle nicht ohne ihn gewonnen. Bin ich mir zu 100% sicher. Also ich habe das Atmen als Schlüssel meines Hornspiels erst sehr spät für mich erkannt. Also wirklich, weil ich immer ganz lange mit so Begriffen wie Stütze oder Flankenatmung nicht zurechtgekommen bin. Also so irgendwie viele Professoren immer gesagt haben, also jetzt nicht mein eigener Professor, aber man ja viel gehört hat und gesagt, irgendwie man muss es festhalten. Und dann bin ich relativ spät zu Christian Steenstrup gekommen und es war, als wenn sich auf einmal so eine ganz große Tür mit ganz hellem Licht dahinter öffnet. Und ich bin mir sicher, dass ich
nur dadurch meine Christian Stelle. Da.
Ja, also wirklich, wie der mir das beigebracht hat zu atmen, das ist schon enorm, oder? Also kannst du unterschreiben.
Ich würde das doppelt und dreifach so viel unterschreiben, bis man mit dem Kuli durch den Vertrag durchdrückt.
Ja.
Also Christian ist der Hammer. Und genau, Punkt. Der ist einfach großartig. Und eben aber die Atemgeschichte, ich muss sagen, ich habe meistens, ich glaube, ich habe das fast alles schon so automatisch gemacht bei ihm. Also meine Unterrichtsstunden bei ihm waren meistens sehr kurz, weil sie immer so, ja, läuft, okay, cool. Und das war natürlich, das hat mir natürlich wahnsinnig gefallen, dass der Professor mehr oder weniger nicht so viel sagen kann zu mir. Das hört sich jetzt wahnsinnig eingebildet an. Aber diese Technik, die man dann hat oder die man durch Zufall und Glück oder wie auch immer halt irgendwie gemacht hat und so war es halt, letztlich die zu verstehen, was man da eigentlich tut. Das ist, glaube ich, da hat er mir unglaublich geholfen, weil ich dann festgestellt habe, stimmt, wenn ich, oh, okay, und dann ist der Luftstrom deswegen so und diese Übung macht deswegen Sinn und aha. Und ich meine, ich bin da sicher kein Fachmann, aber ich denke mir jeden Tag noch an Atemübungen, die Christian mir gezeigt hat oder einfach dieses, du wirst es sicher kennen, dieses A-O-Toe oder Down-Tone, ne? Allein diese Artikulation von To. Das ist eigentlich so, dass das Epizentrum von meinem Spielen und wie ich gerade eben vorhin schon gesagt habe, ich glaube, ich habe das von Anfang an schon so ein bisschen gemacht, aber das liegt natürlich auch daran, dass Reinhold schon lange mit Christian zusammenarbeitet und auch diese gleiche Philosophie vertritt und ob man es dann letztendlich tut und es dann vielleicht einem selbst gar nicht so viel hilft, nur quasi den Prozess erklärt, das ist ja auch schon eine große Hilfe, weil ich glaube letztlich, wissen, was man tut, beim Atmen ist immer gut. Und es gibt Menschen, denen hilft das unglaublich, es gibt andere, denen hilft es gar nicht mal so sehr, erstaunlicherweise.
Ja.
Es ist kein Heilmittel, weil es gibt andere Schulen, wo ich sagen würde, um Himmels Willen, so auf gar keinen Fall spielen. Und es gibt Menschen, die genau so die unglaublichsten Dinge machen. Und ich denke mir, das ist doch genau das Gegenteil von was ich. Hä?
Das stimmt, ja.
Ich meine, das ist der seltenste Fall, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber es gibt Beispiele, die wirklich so erstaunlich gut spielen, dass ich da niemals behaupten würde, dass, deren Weg falsch ist, um Gottes Willen.
Nee,
ja,
klar. Aber ich glaube schon, dass sich mit Christians Methode, die er ja auch auf verschiedenen Dingen basiert, aufgebaut hat, aber dass man dadurch auch absolut Blockaden lösen kann. Und ich habe das zum Beispiel auch mal mit einem Studenten gemacht, der einen Zungenstopper hatte. Also über dieses, weißt du, den Bauch festzuhalten und ihn aber eigentlich die ganze Zeit flexibel zu halten. So, das ist ja das, was auch beim Zungenstopper oft passiert. So, du hast gemerkt, wie bei dem so alles abfiel. Also so diese ganze Last, weil man eigentlich endlich mal verstanden hat, was eigentlich passiert und vielleicht auch dadurch versteht, wenn man mal eine Blockade oder Krise hat, was gerade nicht funktioniert. Also bei mir ist es auch so, wenn ich merke, ich habe irgendwas Schwieriges zu spielen und merke irgendwie, gerade sitzt es nicht so oder ich werde unsicher, dann versuche ich einfach die Schublade aufzumachen, irgendwie den Christian wieder rauszuholen, ihn neben mich zu setzen und alles nochmal durchzugehen und dann löst es sich wirklich immer auf. Also es ist ganz verrückt, aber man hat einfach so eine Sicherheit an der Hand, finde ich, auf die man immer zurückgreifen kann. Das ist es vor allem auch, finde ich, was es bringt.
Ja. Und man kann im Endeffekt auch immer bei eigentlich egal welchem Problem, ob es tatsächlich jetzt quasi schon psychologische Dinge sind wie Auftrittsangst oder wie motiviere ich mich zum Üben oder warum klingt das so blöd, wenn ich übe oder wie kann ich spät abends üben? Also so Geschichten, die an sich jetzt, wo man denkt, es hat doch jetzt nichts unbedingt nur mit einer Atmung zu tun. Letztendlich kommt es irgendwie immer auf dieses große Basic-Ding zurück und das mal verstanden zu haben, in was für einer Form auch immer.
Genau.
Aber ich glaube, gerade auch so zum, also mein Prozess beim Unterrichten, beim Selbstspielen, beim Reflektieren ist immer dieses Steenstrupp'sche Konstrukt von Atmung und Offenheit, Entspanntheit,
genau.
Die Tiefe und vor allem die Qualität der Atmung. Es ist ja, es kommt ja nicht auf die Quantität drauf an, dass ich mich hier komplett mit Sauerstoff überfülle und dann kollabiere, sondern gerade die Dichte und die, ich denke immer gerne an warme Luft, das ist auch was mir Christian gesagt hat, so diese Vorstellung an einer, im Winter an eine Scheibe zu hauchen, dieses, und dann merkt man, warme Luft, das ist eine Qualität, finde ich, die und man glaubt auch gar nicht, wenn man einem Studenten sagt, okay, versuch mal zu hauchen oder mach mal diese, wenn man so Bilder erzeugt, wie plötzlich das Klick macht und man merkt, ja, genau so, ja, nimm das und adaptier das auf alles andere drauf und dann wird alles besser und allermeistens ist es dann auch so und genau, Christian ist toll.
Ja, finde ich auch, also haben wir jetzt mal eine richtige Lanze für ihn gebrochen, würde ich sagen.
Ja, bitte.
Und es funktioniert auch, erstaunlicherweise finde ich das total toll. Ich habe, wie gesagt, diese zwei kleinen Schülerinnen auch, die jetzt gerade erst anfangen, Horn zu lernen. Und ich versuche gerade von Anfang an, das jetzt mal auszuprobieren, die gleich quasi mit der Atmung und dem Toe und Woe an Christians Methode ranzuführen, beziehungsweise quasi auch so die Anfängerschule darauf aufzubauen. Und das ist total faszinierend, wie das funktioniert. Also wie die auch einfach total natürlich atmen und auch der Stoß, so gerade was bei Anfängen manchmal schwierig ist, total hervorragend funktioniert. Von daher wirklich gut.
Hammer.
Genau.
Sehr gut.
Du spielst ja auch so ganz abgefahrenes Zeug, beziehungsweise bist ja dafür bekannt, dass du viel zeitgenössische Musik machst. Wie gehst du so an so neue Werke ran? Also wenn du so einen Notentext bekommst, gerade wenn es jetzt für dich, das sind ja oft wahnsinnig komplizierte Notentexte oder bist du da irgendwie mittlerweile Profi drin, sowas zu lesen?
Ich versuche erstmal alles vom Blatt zu spielen. Erstmal einen ganz groben Überblick. Also ich nehme das Ding, wenn ich nur die Partitur habe, versuche ich es aus der Partitur mit zusammenzufummeln. Das ist dann immer sehr anstrengend, wenn man dann meistens noch ein großes Orchester dabei hat und merkt, oh Gott, wo ist denn überhaupt meine Stimme? Das geht dann eher schlechter als recht. Sowieso vom Blatt spielen, zeitgenössische Werke, am besten noch Uraufführungen, die für einen geschrieben sind und man kriegt gerade den Text zum allerersten Mal, da kann natürlich kein Mensch was vom Blatt spielen. Also das ist wirklich, da ist 98% falsch. Aber gerade um so ein Gefühl für die Lippe, für einen selbst, für die Atmung, einfach nur mal einen ganz groben Umriss zu bekommen, die allererste Skizze im Gehirn quasi anzufertigen, dafür finde ich das immer sehr hilfreich, dass man einfach mal drauf losspielt und mal guckt, was passiert. Ich habe das Glück, dass ich mit vielen Komponisten zusammenarbeite. Jetzt gerade stehen einige Uraufführungen an, die entweder von letztem Jahr verschoben worden sind auf dieses Jahr oder schon geplant sind. Also ich glaube jetzt bis zum Sommer sind es 4 UAs. Anfang Mai ein Konzert von Mark Simpson, britischen Komponisten.
Ja, cool.
Und dann Ende des Monats in der Philharmonie de Paris von Miroslav Serenka ein Solowerk für Trompete Solo. Und dann von Helena Winkelmann ein Konzert für Streichorchester und Trompete. Da weiß ich schon den Namen, Ikaros wird es heißen, aber ich habe noch keine Note gesehen. Das ist cool. Anfang Juni. Okay. Und dann irgendwann das Nachholkonzert, das Konzert aus Grafeneck, von dem ich vorhin erzählt habe, mit dem, das ausgefallen ist wegen Regen, von Konstantia Gurzi. Das wird ganz toll sein. Das haben wir ja auch schon geprobt. Das ist so komisch, weil das ist so ein, wir haben die Generalprobe gespielt. Wir haben quasi die, es ist geprobt, es ist eigentlich fertig, aber es ist noch nicht uraufgeführt. Und vor allem diese allererste Uraufführung, also ich meine, ich als Solist bin da natürlich ist es schade, aber stell dir mal vor, du bist der Komponist. Ja. Oh mein Gott.
Das ist ein langer Spannungsbogen.
Oh mein Gott, und das ist auch noch so ein Riesenwerk gewesen, so ein 40-minütiges Ding. Oha. Und du schreibst das und dann musst du ein Jahr warten. Oh Gott, dann ist dieses, oh Gott. Ich kann es mir nicht vorstellen, was das.
Wie früher die Komponisten, die irgendwie eine Sinfonie geschrieben haben und dann, da gab es ja auch noch keine CD-Spieler. Also das heißt, da gab es keine CD-Aufnahmen und das heißt, du hast es mal gehört in der Uraufführung und dann musstest du das Glück haben, dass es irgendwann nochmal wieder jemand gespielt hat. So ein bisschen stelle ich mir vor.
Ja, also ich glaube, Komponist zur Zeit sein hat seine Vor- und Nachteile, dadurch, dass man die Ruhe hat zum Komponieren, glaube ich. Aber wenn es die Uraufführung kostet, beziehungsweise die so in der Mitte abgebrochen wird, dann ist es, glaube ich, das Bitterste, was man erleben kann.
Das stimmt.
Aber deine Frage war eine ganz andere, ne?
Ich war interessiert, wie du da so rangehst, weil ich finde immer so gerade moderner Notentext irgendwie immer sehr aufregend ist, bis man das, finde ich, mal so komplett durchschaut hat.
Das wollte ich noch kurz sagen, von wegen diesem Durchspielen. Das ist natürlich nicht nur, ich spiele es durch und denke mir dann so, ja cool, alles Paletti, fange ich an zu üben. Manchmal muss man dann vielleicht nochmal hingehen oder eben die Sache ist, wenn ich neue Sachen lerne von Komponisten, die schon länger tot sind oder einfach Werke, die ich noch nicht gespielt habe. Keine UAs, keine Werke, die für mich komponiert worden sind, aber ja, let's say ein neues Solostück von Komponist XY.
Ja.
Dann muss ich natürlich mit dem Notentext, der da ist, einfach umgehen und das spielen, hin oder her. Wenn jetzt ein Werk für mich geschrieben worden ist oder gerade im Entstehungsprozess ist, dann kann ich da natürlich noch quasi, das ist ja das Schöne daran, da kann ich mehr oder weniger Teil dessen sein und dann ist man ganz, ganz viel mit dem Komponisten, der Komponistin im Kontakt und schickt sich Nachrichten hinterher, Videoschnipsel und sagt, kannst du ein Glissando von da nach da machen? Wie ist das mit dem Split Note da? Und das ist halt einfach großartig.
Ja, das stimmt. Das glaube ich sofort. Cool. Aber apropos neue Musik, lass uns mal zur Glanzgespräche-Playlist kommen. In diesen Zeiten hört man ja dann, finde ich, doch irgendwie mehr Musik als sonst, wenn man so viel zu Hause ist. Und die soll für unsere ZuhörerInnen ein bisschen Inspiration sein. Start mal. Hast du was für die Playlist?
Okay, ich habe was. Und um jetzt hier komplette Verwirrung hier loszutreten, ist kein einziger klassischer Musiktitel. Wobei doch, also wenn ich die zwei Punkte, die ich noch dazu aufgeschrieben habe, nennen darf, dann ja. Aber es ist komplett querbeet von britischem Hip-Hop über Jazz zu Singer-Songwriter und nochmal Jazz und dann noch ein bisschen zeitgenössische Musik.
Hervorragend.
Soll ich alle fang drei raushauen?
Wechseln uns ab. Du fängst mal an und dann mache ich weiter.
Okay. Es ist auch natürlich völlig losgelöst von jeglicher Reihenfolge, weil erstens kann man es überhaupt nicht miteinander vergleichen, meine Musiken. Und zweitens habe ich es einfach wild aus dem Kopf irgendwie hingeschrieben. Also ich glaube, das erste wäre von Loyal Kana, No Worries. Gibt's auf Spotify. Loyal Kana. Es ist britischer Hip-Hop, Rap und es ist großartig. Feiere ich eh.
Sehr gut.
Im gesamten Genre.
Da setze ich was ganz Melancholisches und ja auch sehr, nicht Trauriges, aber für mich ein bisschen traurig, weil ich ganz großer Esbjørn Svensson-Fan bin und der ja leider schon relativ früh verstorben ist. Believe Be Left Below vom Esbjørn Svensson-Trio vom Album 7 Days of Falling. Du darfst weitermachen.
Das hört sich auch sehr gut an. Das muss ich mir alles gleich noch anhören. Das zweite wäre bei mir von Esperanza Spalding, I Know You Know.
Aha, sehr cool. Gut, dann mache ich weiter mit dem ganz berühmten Titel Stella by Starlight in der Version von Miles Davis featuring John Coltrane und Bill Evans. Auch ein Klassiker, muss drauf.
Das ist halt einfach, das ist halt ganz groß, ja.
Ja.
Genau, und bei mir ist dann das nächste, vielleicht nicht ganz so groß, aber vielleicht wird ja mal so berühmt. Wäre cool, von L.A. Salami. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Man spricht ihn, es hört sich immer so blöd an, wenn man das als Beispiel sagt, wie die Wurst. L.A. Salami, Day to Day, 6 Days a Week. Das ist ein Singer-Songwriter cool. Und
Das kenne ich nicht. Das werde ich großartig. Mir auch anhören. Schön. Ja, und also ich habe 3 Titel, deswegen du darfst aber auf jeden Fall gleich noch die Playlist vervollständigen. Und zwar hast du, glaube ich, oder steht in den Startlöchern eine ganz neue CD. Und ich habe gesehen, dass du schon 2 Singles daraus veröffentlicht hast. Und deswegen möchte ich unbedingt Aria und Scherzo von Arutyunyan mit eben genannter Elisabeth Braus am Klavier mit auf die Playlist setzen.
Yay, danke.
Genau, das muss drauf.
Genau, da ist das ist die 2. Single gewesen. Der 2. Satz davon, der 1.
Genau.
Satz, wird mit dem vollen Album released werden. Nächsten Freitag. Wann kommt das? Oder beziehungsweise, ich weiß ja nicht, wann das ausgestrahlt wird hier. Aber am 16.04.
Ja, das dann alle mal auf jeden Fall auf den 16. warten. Sehr gut.
Genau.
Schön.
Genau, und meine 2 anderen Titel, die ich mir nicht verkneifen konnte, noch mit aufzuschreiben, wären von Roy Hargrove, Strasbourg Saint-Denis. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, aber es ist halt einfach Roy Hargrove und einfach einer der großen Götter im Jazz-Olymp. Und das andere, weil wir auch drüber geredet haben und weil die Musik mich einfach sehr beschäftigt zurzeit und weil ich sie einfach auch ständig übe, jetzt nicht genau das Stück, aber von Mark Simpson, die Barkham Fantasy. Das ist ein Solowerk für Klavier, gespielt von Richard Utley. Das gibt's auf Spotify, wenn man nach Mark Simpson sucht. Wunderschöne, moderne, zeitgenössische Musik. Das ist eben die, also jeder, der jetzt hier zuhört und denkt, oh, no, ich höre mir alles andere an, aber bitte das nicht. Genau das anhören, weil es ist wirklich wunderschön und es ist, glaube ich, genau das, was die zeitgenössische Musik wirklich von heute, nicht von vor 20, 30 Jahren, sondern wirklich von heute so ausmacht. Das ist so eine Bewegung in Richtung ganz urtümlicher, grundlegender Emotionen und in einer gewissen Art und Weise auch wirklich eine sehr große Schönheit bildet. Und ich glaube, das rührt natürlich auch einerseits von Leuten wie Riem, Stockhausen und Lachenmann, die wirklich die Musik ja quasi bis ins kleinste Detail auseinandergenommen haben. Und das setzt sich langsam wieder wie so eine Art Phönix, finde ich, wieder zusammen. Und dieser Musikprozess von zeitgenössischer Musik im Allgemeinen ist eh hochinteressant, aber die Musik von Mark ist dazu auch noch einfach unglaublich schön zum Anhören. Also das wäre
cool, das werde ich mir auf jeden Fall
genau, eine ganz
das klingt wirklich
Empfehlung.
Nach einem sehr, sehr tollen Tipp. Vielen Dank.
Ja.
Das werde ich alles auf die Playlist packen. Das können
cool.
sich dann alle in der Glanzgespräche-Playlist auf Spotify anhören. Sehr gut. Ich würde gerne noch zu einem Thema kommen. Und zwar wirkst du für mich, also ich verfolgt dich jetzt ja so ein bisschen bei Instagram und Clubhouse und so weiter und wirkst auf mich grundsätzlich so, als ob dich nicht so viel aus der Ruhe bringen kann, beziehungsweise, dass du auch jemand bist, der die Dinge einfach so annimmt, wie sie gerade sind und damit auch im positiven Sinne umgehst oder dir auch im positiven Sinne auch vielleicht egal ist, was andere denken, du irgendwie deinen Weg gehst. Geht dir das grundsätzlich auch so, wenn du eine Bühne betrittst, bist du auch da irgendwie bei dir und ganz gelassen, so wie du jetzt so wirkst, wenn man dich sonst so beobachtet?
Och, also ich glaube teilweise, also ein großer Teil unseres Jobs als Musiker ist natürlich auch irgendwie so tun, als ob, ne? Wir sind ja irgendwie Hälfte Schauspieler, Hälfte Musiker mehr oder weniger. Und wenn das so ankommt, dass es so wirkt, dass ich immer super easy peasy tiefenentspannt bin, dann freut mich das. aber bin ich natürlich nicht.
Okay.
Also natürlich, manchmal bin ich total entspannt, manchmal bin ich zu entspannt, dass ich mir dann denke auf der Bühne, was will ich heute Abend essen? Oh, wo habe ich ihn geparkt? Stehe ich im Park für Mut? So, das passiert manchmal, das ist natürlich dann auch nicht gut. Manchmal bin ich dann doch nervöser, als ich es gerne hätte. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den man manchmal einfach hat und durch den man dann durch muss. Und ja, ich bin
was
nicht immer total
tief
entspannt.
Dann, wenn du merkst, jetzt irgendwie Shit, jetzt vor dem Konzert ist es jetzt irgendwie doch so, dass der Puls hochgeht. Hast du was, wie du dich dann irgendwie speziell vor Konzerten auch irgendwie wieder runterbringst?
Also es ist nie, ich muss sagen, es ist auch nie so schlimm, dass ich das nie in den Griff bekomme. Deswegen mache ich nicht aktiv unbedingt was dagegen. Also ich finde, ich bin ein großer Fan von generell mich einzusingen, Luftübungen zu machen, Gymnastik davor zu machen, mich so ein bisschen zu klopfen, kleinen Ticken in Richtung Meditation. Und ich glaube, all das zusammen hilft mir nochmal so direkt vorm Konzert nochmal schön runterzukommen, mich zu fokussieren und diese Nervosität in Konzentration möglichst umzuwandeln.
Hm.
Ja, guter Tipp ist dann noch genug Wasser zu trinken und nicht so viel Kaffee.
Ja, das stimmt.
Das ist tatsächlich wirklich was, was ich mir immer sage, verdammt habe ich genug Wasser getrunken. Das ist so blöd und plump, aber es ist so, so wichtig. Ich kann alles richtig machen. Wenn ich nicht genug Wasser getrunken habe, it's not gonna work. Du musst genug Wasser getrunken haben. Das ist, glaube ich, eins meiner ganz großen Credos. Was ist da das Plural von Credo?
Credi?
Credei? Credi?
Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Latein gehabt.
Ich auch nicht.
Ja, okay. Ja, stimmt, Wasser trinken sagt man ja sowieso, aber wusste ich jetzt gar nicht. Es ist ja toll, dass du es nochmal sagst, dass du es jetzt wirklich so aktiv bemerkst, auch wenn du es nicht getan hast.
Ja, also keine Ahnung, wie ich das mal angefangen habe. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, dass ich, wenn ich zum Beispiel beim Aufstehen, ich bin nicht so ein großer Frühstücker, aber ich trinke dann einfach 2-3 große Gläser Wasser gleich zum Aufstehen. Und dann über den Tag, wenn mir langweilig ist oder so, oder ich weiß nicht gerade, was ich, dann hole ich mir einfach ein Glas Wasser, ohne groß über nachzudenken. Mhm. Versuchen da, und eben, ich merke es dann, wenn ich merke, oh, irgendwie bin ich so unruhig und so ein bisschen, an was liegt denn das? Meistens kommt es dann, oft kommt es dann darauf zurück, dass ich mir denke, ah, stimmt, ich habe heute nur Kaffee getrunken. Das ist nämlich nichts. Ja, man trinkt zwar die ganze Zeit und ich trinke sehr gerne Kaffee, aber nur Kaffee ist halt einfach Katastrophe. Ist halt, ich meine, das entwässert dich und das Koffein dazu, das hypt dich hoch und lässt dich dann fallen. Also, genau, Wasser.
Das stimmt. Ja, Wasser. Es könnte so einfach sein, ne? Oder es ist so einfach, ja. Und angenommen, du hättest jetzt gerade einen super vollen Konzertkalender und würdest von Stadt zu Stadt jetten. Ich habe auf deinem Insta-Account, wie gesagt, gesehen, dass du ja, also ist ja auch kein Geheimnis, dass du Fotograf auch bist. Aber was machst du zum Beispiel, um dich auch mal von der Trompete wegzubringen? Ist es die Fotografie so zum Entspannen oder ist das quasi auch eher schon fast Job? Oder was machst du so als große Leidenschaft oder als Hobby, um mal auf andere Gedanken zu kommen?
Also ich habe die Fotografie, wie du schon richtig bemerkt hast, das ist meine große Leidenschaft oder sagen wir mal meine allergrößte. Ich versuche mir möglichst viele Interessen offen zu halten. Ich interessiere mich auch noch sehr für Kaffee, deswegen, das hast du vorhin auch schon mitbekommen, aber das wird wahrscheinlich nicht ausgestrahlt werden, dass wir den Podcast zu spät angefangen haben, weil ich den Mahlgrad meiner Mühle für meine Espressomaschine mal wieder umgestellt habe.
Ja, ich finde es auch echt, aber dass es irgendwie 2,5 Stunden dauert, den Mahlgrad einzustellen dann, das fand ich jetzt irgendwie schon echt lang, Simon. Nein, Scherz.
Nein, ich hab's geschafft, es waren keine 2,5 Stunden.
Ich wollte gerade sagen,
genau,
es war eine Minute.
Ja, so wenig war es dann auch nicht. Aber genau, also Espresso und Kaffee, das ist auch noch eine große, große Leidenschaft von mir. Genau, aber hauptsächlich Fotografie. Ich habe jetzt zum Beispiel das neue Coverfoto meiner neuen Platte selbst gemacht und die ganzen
cool.
Fotos innen drin. Also das ist schon irgendwie cool zu sehen, wenn man dann sieht, man ist Featured Artist auf Apple Music und sieht dann, ach cool, das ist mein Wohnzimmer.
Ach,
kleines
schön.
Selfie. Und ja, cool. Das ist irgendwie schön, das dann damit zu verbinden und zu merken. Und auch das dann tatsächlich als physisches Produkt im Endeffekt in den Händen zu halten, ist einfach auch nochmal was Besonderes. Also die CD, dass ich merke, cool, ich habe das Foto gemacht. Ich habe
sogar Trompete gespielt.
Da drauf auch noch irgendwie Musik gemacht, ein bisschen. Ja. Wenn es dazu noch einen Kaffee gäbe, würde ich den auch noch gerne selbst machen. Aber das wäre jetzt, glaube ich,
es wäre doch mal ein schönes Gewinnspiel auf Instagram. Oder so.
Genau, ich schicke Ihnen einen Kaffee zu. Herrlich.
Nee, Kaffee mit
dir.
Ein
Cappuccino. So, ja, genau.
Ja, cool. Also ich bringe das mit den Hobbys und Leidenschaften jetzt mal, du weißt es schon, zur Kategorie der glänzenden 4. Und zwar machen wir heute mal die 4 großen Musiker-Hobbys oder Leidenschaften aus unserer Sicht. Ich würde auch mal sagen, abwechselnd von unten an gerankt nach oben. Wahrscheinlich ähnelt es sich, aber sag doch mal, was dein Platz 4 ist, was Musiker so in ihrer Freizeit machen.
Von unten nach oben, also das müssen wir jetzt schon geordnet haben quasi. Also
das müssen
vier,
wir schon jetzt
ist,
ganz genau machen.
Zwar häufig, aber nicht so häufig wie 1. Also Nummer 1 wäre einfach das
ja,
Hobby
sagst,
der Musiker.
Ja.
Ah, okay. So, was habe ich denn hier? Ich habe das jetzt nicht so geordnet.
Ach, ist kein Problem. Dann mach einfach, wie es passt. Es muss nicht geordnet sein.
Ich versuche, es sind ja nur 4. Also ich versuche es mal in meinem Kopf schnell noch zu überreißen, was ich dann jetzt so wagen würde zu behaupten, dass das die. Ich glaube tatsächlich, es ist Fotografie, würde ich jetzt wagen zu sagen. Weil das machen einige.
Das stimmt.
Es machen einige. Nicht alle, aber einige.
Nicht alle, aber einige. Gut. Ich habe auf Platz 4 Rennradfahren.
Das habe ich auch überlegt. Das ist was Gutes. Das war bei mir, weiß ich nicht.
Ja, weil ich dachte so, also ich bin selber noch nicht auf den Zug aufgesprungen, aber einfach, weil ich richtig Angst habe, mich mal richtig lang zu legen.
Oh Gott, ja, auf irgendwelchen Gleisen oder so. Je.
Ja, also ich fahre so schon, also ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber so ganz normal. Aber Rennrad kenne ich super viele Musiker, deswegen mein Platz 4.
Ja, absolut.
Dein Platz 3?
Platz 3. Ja, das ist jetzt auch wieder abgekupfert von mir selbst, aber diese ganze Kaffeeleidenschaft, also ich habe jetzt hier noch in Klammern Wein und Bier stehen, ich bin kein großer Trinker, also von alkoholischen Getränken, ich vertrage nichts. Ich trinke mal ganz gerne Wein,
und du bist
Bier
Trompeter.
Ist nicht so meins. Ja, ist peinlich. Nee. Das Anti-Klischee.
Das wäre jetzt, wollte gerade sagen. Genau. Ja, okay, dann haben wir den gleichen Platz 3. Ich habe das auch auf Platz 3. Ja. Es gibt
aber es
ja
ist ja auch toll,
Freaks.
Es ist ja ein schönes, es ist ja wirklich, es gibt totale Freaks und eben, egal ob bei Kaffee oder bei Wein oder bei Bier, also ich, zum Beispiel mit Reinhold über Wein reden, ja, macht Spaß, weil man dabei meistens auch ein bisschen was trinkt und da kann man immer eine ganz tolle Zeit haben. Das geht ja beim Bier auch so und beim Kaffee auch. Also
du darfst noch nicht so viel sagen, weil es ist bei mir noch auf einem Platz, Simon.
Ach so,
du verrätst jetzt schon zu viel.
Ah, damn, okay, ich bin still.
Gut, dann machen wir Platz 2, weil Platz 3 haben wir jetzt ja abgehakt.
Okay, bin ich mit Platz 2 dran oder du?
Naja, weil du hast mir meinen Platz 3 geklaut, dann musst du jetzt auch mit Platz 2 schon weitermachen.
Ach so, okay, sorry. was ist Platz 2 bei mir? Ich würde wagen zu behaupten, Fotografie haben wir schon, ne?
Haben wir auch.
Ja, okay, Achtung, dann kochen, aber das ist sehr ähnlich.
Das stimmt,
also, Essen und Trinken.
Ich habe auf Nummer zwei Brotbacken, weil ich mittlerweile in meinem Insta-Feed oder auch in meinem Facebook-Feed habe ich lauter Kollegen, also und ich muss ja sagen, ich bin selber leider auch dem Brotback-Wahn verfallen.
Warum denn leider? Das ist doch großartig. Ein selbstgemachtes Brot ist der Hammer und der Geruch in der Wohnung oder im Haus.
Das stimmt. Man kann es aber halt auch übertreiben, ne? Also so mit.
Man kann alles übertreiben, aber ist doch
man
schön.
Man kann alles übertreiben. Das
man
ist
hat
schön,
doch Zeit
genau.
zum Übertreiben zur Zeit.
Ja, richtig. Und hast du noch einen Platz 1?
Ja. Das kann jetzt entweder total plump oder tiefgründig aufgenommen werden, je nachdem, wie man es sieht. Und zwar, Nummer 1 bei den beliebtesten Hobbys oder Leidenschaften von Musikern ist bei mir Musik. Weil ich glaube, viele Musiker oder die allermeisten machen das immer noch aus so einer Leidenschaft raus. Das ist natürlich, vielleicht ist das Wunschdenken, vielleicht ist das aber auch einfach die Realität. Ich glaube, das ist so, zum Beispiel mein Papa hat noch nebenher sich ein Barockfagott gekauft und interessiert sich wahnsinnig für historische Aufführungspraxis, obwohl er damit nie im Dienst im Theater spielt. Und man kann ja musikalisch total nerdy sein, dass man sagt, okay, ich habe auch eine Plattensammlung zu Hause oder ich lerne noch Gitarre daheim oder ich habe noch eine Band oder obwohl ich Musiker im Orchester bin oder Lehrer oder was auch immer. Also
das hast du voll schön gesagt, das hast du absolut recht. Und das ist eigentlich auch richtig schön, wenn man das so sieht, finde ich. Dass es im Prinzip irgendwie auch noch was ist, was einem einfach total Spaß macht und einfach immer die Leidenschaft ist. Irgendwie viele sagen ja, ach, du hast dein Hobby irgendwie zum Beruf gemacht. Und ich glaube, bei den meisten Menschen ist es einfach auch so, dass diese Leidenschaft und dieses gerne machen einfach nie weggeht, ja.
Genau,
das ist so schön, jetzt möchte ich gar nicht meinen Platz 1 sagen. Ich rank meinen Platz 1 nach unten, zu dem, was du schon so ein bisschen gesagt hast, weil das ist nämlich ansonsten plump, aber es ist einfach auch ein bisschen was ich so bei Kollegen natürlich
gerne. Bin mir sicher,
gerne,
es ist nicht plump.
Naja, es ist eine sehenswerte Alkoholsammlung aufbauen und präsentieren. Also es Rotwein oder eine Gin-Sammlung. Ne? Also was ich schon an Musikern gesehen habe, was die für Bars haben, so, den Gin habe ich von der Tour mitgebracht und den habe ich von der Tournee dabei und so, guck mal hier, der kommt da
stimmt,
und daher.
Diese Whisky-Sammlung, der aus Japan
Whisky
und
oder
bla bla
Gin,
bla oder
genau.
Ich mache mein eigenes Bier oder sowas. Ne?
Ja, das ist schon unter Musikern sehr verbreitet. Aber das war eben nicht so schön wie dein Platz 1, deswegen. Aber
ich glaube, das ist Definitionssache, aber
das stimmt
genau.
Auch wiederum. Schön, cool. Ich wollte dich eigentlich noch mal fragen, weil ich finde irgendwie, dass du so open-minded wirkst, was so deine Ziele für die nächste Zeit sind oder wie du überhaupt so deine Inspiration erholst, wie du so neue Projekte angehst. Wie machst du das gerade? Oder lässt du jetzt irgendwie alles auf dich zukommen und guckst mal, was sich so ergibt?
Also es wäre ganz toll, wenn ich dir eine Antwort drauf geben könnte, woher ich meine Inspiration hole, wenn ich so einen Zapfhahn hätte, wo man sich die, weil wir jetzt gerade von Bier und anderen Getränken gesprochen haben, wenn ich mir die so selbst herstellen könnte, das wäre toll. Mhm. ich glaube, ich bin einfach sehr, oder ich hab ganz viele inspirierende Einflüsse einfach aus dem, weil ich in dieser unglaublich privilegierten Situation bin als Solist, der mit vielen Dirigenten und Komponisten zusammenarbeiten darf. Da, ich meine, ich werde bombardiert mit Inspiration. Da ist es schwer, da, nicht inspiriert zu sein. Und manchmal bin ich es trotzdem. Deswegen, also ich glaube, es ist total unfair, mich davon zu fragen, weil ich bin, glaube ich, der Letzte, der das adäquat beurteilen kann, weil ich habe das Problem, ich kann mir quasi immer die Kirschen rauspicken. Ich habe es einfach. Ja. Aber ja, große Pläne oder wie ich mir die Inspiration, ich habe da eine ganz, ganz einfache und privilegierte Situation, über die ich unglaublich, unglaublich dankbar bin. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das ist zumindest mein grundlegendes Mantra, ich will mich nicht festlegen, eigentlich auf nix.
Ich habe in einem Interview von dir auch gehört, dass du auch sagst, dass du es auch schätzt, einfach auch ein Grenzgänger zu sein. Auch, also, dass manchmal auch die Grenzen einfach ein bisschen verschwimmen und dass man irgendwie versucht, so, du hast gesagt, irgendwie, du willst manchmal auch in Richtung Jazz einfach gehen und dir nicht sagen lassen, du bist aber kein Jazzmusiker irgendwie. Ich glaube, so kann man einfach auch sehr offen bleiben für vieles, ne? Wenn man ja, sich das so vornimmt.
Genau, also letzten Endes ist bei Musik natürlich alles irgendwie Musik. Deswegen, gerade da denke ich mir, okay, ob ich jetzt mit einem DJ oder Elektronik zusammenarbeite, Hardcore-zeitgenössische Musik mache oder volle Kanne das Kernrepertoire Hummel, Haydn, Arutyunyan spiele, das will ich alles machen. Ich hätte gern von allem was. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen frech, weil, speaking of sich die Pralinen raussuchen, die Kirschen rauspicken. Aber genau das ist das, was ich machen möchte. Und ich möchte eben kein Grenzgänger sein, nur um des Grenzgehen-Willens, weil dann ist, glaube ich, dann ist der Selbstzweck einfach, das ist für mich kein Konzept. Ich möchte, wenn ich irgendwie in Richtung Jazz gehe und improvisiere, dann möchte ich es tun, weil ich das aus einem musikalischen Grund raus für richtig erachte und nicht um als Grenzgänger wahrgenommen zu werden. Genauso wenig, also dieses Schubladengedenke, versuche ich möglichst wegzuhalten von mir. Und ich glaube, dann passiert es ganz automatisch, dass man mal auf die eine Grenze rutscht oder über die andere oder dann auch mal eben total langweilig in Anführungsstrichen. Ja. Das macht, was von einem erwartet wird. Nämlich als Trompeter spielt man das Hummelkonzert und das Haydn-Konzert. Und das ist schön. Und dann ist es auch einfach mal nur schön. Bei einem anderen Konzert ist es eine Recital, wo ich Schnieder, Ligeti, Mark Simpson und Miroslav Serenka spiele, wo die Leute dann sagen, wow, okay, der spinnt. und genau, das finde ich eigentlich irgendwie cool, dass man da
schön.
Genau, cool. Sich so ein bisschen Narrenfreiheit hat.
Sehr gut. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort und ich freue mich irgendwie wahnsinnig drauf, noch mehr von dir zu hören und irgendwie deine Entwicklung ein bisschen weiter zu beobachten. Und zum Abschluss musst du noch einmal durchs Entweder-Oder-Fragespiel.
Sehr gerne.
Bist du bereit? Angeschnallt?
Ich bin nicht angeschnallt, aber no risk, no
so
fun.
So fies wird's auch nicht.
Ich sitze auch auf meiner Couch, also
ich,
im Auto
immer angeschnallt. Sehr gut. Also, los geht's. Fahrradtour oder Bergwanderung?
Fahrradtour, ich habe keine Wanderschuhe.
Ah, das ist ein legitimer Grund. Clubhouse oder Instagram?
Instagram. Na, ah, Clubhouse. Sorry. Oh, es geht ja gar nicht gut los.
Wollte gerade sagen, Spielregeln nicht verstanden. Nee, ist okay. Das dulde ich nochmal. Oh, ja. Chet Baker oder Miles Davis?
Ach komm, das sind doch alles fiese Fragen.
Ja, komm, ist ja hier. Ach,
wünscht dir was? Chet Baker oder Miles Davis? Och Mann. Miles.
Süß oder salzig?
Salzig.
Zum Tanzen Elektro oder eher so Charts? Oh. Simon?
Ja, schwierig. Ich meine, klar, kann man natürlich besser zu Techno im Berghain tanzen, aber das ist natürlich dann auch so super arzi-fazi. Aber ehrlich gesagt, auf einer Hausparty bei einem Kollegen finde ich es immer, sollte es denn mal irgendwann wieder eine geben. oder keine Ahnung, in der Hochschulmensa, wenn da irgendein Techno von einem kleinen DJ aus Berlin läuft, der vielleicht super cool ist und so, ich weiß nicht, ich glaube, da funktioniert einfach ein bisschen Beyoncé und Co. besser.
Das stimmt.
Also von da. Beyoncé. Okay, komm, wir machen einfach hier eine Lanze für Hannah Montana brechen und ich kriege Charles.
Sehr gut, okay. Also in Bezug aufs Barista-Game und Cappuccino trinken, lieber Hafer oder lieber Kuhmilch?
Ah, Kuhmilch, da bin ich.
Okay.
Weiß, es ist nicht.
Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich habe jetzt gerade für mich die Hafermilch entdeckt.
Es aber ist aber auch einfach leichter zu schäumen. Also wenn jemand irgendwie ein Flat White mit Hafermilch bestellt und ich dann am Schäumen bin, denke ich mir so, scheiße, hoffentlich geht's gut. Hoffentlich
aber
geht's
es
gut.
Gibt
ich
mein, ich ganz gute Hafermilch.
Nein, ja, absolut. Also ich meine, es gibt ja die von Oatly, ne? Die Barista-Ding, das ist die einzige, die man halbwegs gut schäumen kann.
Das
aber
ist jetzt Werbung eigentlich.
Genau, sponsored by
schön wär's.
I wish. Die könnten sie mal machen. Ich glaube, ich weiß nicht, was das denn bringen sollte, aber vor allem, weil ich gerade gesagt habe, dass ich Kuhmilch lieber mag. Egal.
Ja, gut. Haben wir das festgestellt. Berlin oder Köln?
Köln.
Oh, okay.
War das jetzt überraschend?
Das war überraschend, ja. Aber ich mag
Köln. Ich liebe Berlin, aber ich halte es nicht lange aus. Köln ist cool.
Ja, cool. Bist du Gefühls- oder Kopfmensch?
Gefühlsmensch.
Falls du wählen musst, Fliege oder Krawatte?
Krawatte.
Okay.
Also ich habe gar keine Fliege. Also Herr Lauterbach hat halt das Fliegengame sowas von
übertrieben.
Ich glaube, so in dieses Level, auf dieses Level kommt halt keiner. Von daher, mir bleibt da nichts anderes übrig.
Okay. Und letzte Frage, wenn du die Wahl hättest, lieber ein Duett mit Yuja Wang oder Martha Argerich?
Oh, mit Yuja.
Ah, cool. Okay. Vielleicht werden wir dich ja irgendwann mal mit ihr hören.
Also, aber du, also falls das jetzt im Hintergrund, falls du eine Anfrage von Martha Argerich hast, würde ich da auch nicht.
Nee, Simon, sagen. Ist jetzt leider, ich muss Martha jetzt leider so absagen. Tut mir leid. Oh, okay. Das war jetzt deine Chance. Nee, alles gut. Cool, Mensch, ich danke dir für das super tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, es hat wirklich viel Freude gemacht.
Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe für die nächste Zeit. Alles Gute.
Danke dir
und,
auch.
Und hoffe, dass wir uns irgendwann mal auf einen echten Cappuccino irgendwo sehen.
Das würde mich sehr freuen.
Ja? Cool. Danke dir, Simon, und bis bald.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.